Heute bei Seldomly Asked Questions, Jubiläumsfolge 50 mit Produzentin Nicole.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer von Seldomly Asked Questions. Heute zur 50. Folge, ein Jubiläum, ein halbes Jahrhundert, hätte ich fast gesagt, ein halbes Hundert. Eine besondere Folge. Nicole sitzt bei uns hier im Studio und wir machen mal was zu dritt, ein kleines Experiment. Aber bevor wir reinstarten in unsere Fragerunde und unsere eigentliche Diskussion, bleiben wir trotzdem treu bei unserer Tradition der Sau-Question und ziehen das jetzt einfach mal mit Nicole durch oder tun das Nicole letztendlich mal an.
Genau. Willkommen im Studio, Nicole.
Sollen wir gleich mit der Sau-Question starten?
Gerne.
Genau.
Mich würde interessieren, was war euer erster Job?
Ich glaube, ist es bei dir leichter zu beantworten? Ich glaube schon.
Bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe vorher nochmal überlegt, ob ich wirklich den ersten Job rausfinde. Ich meine, eigentlich könnte es auch sowas sein, wo du einfach Geld gekriegt hast, um irgendwas zu machen. Ich habe auch manchmal Rasen gemäht oder so bei meinen Eltern und dafür noch ein bisschen mehr Taschengeld bekommen.
Das stimmt. Daran habe ich auch gar nicht gedacht.
Das habe ich oft gemacht.
Aber gut, das sollte man vielleicht nicht so öffentlich sagen, weil das war ja theoretisch nicht versteuert. Und so.
Mein erster Job mit Arbeitsvertrag auf jeden Fall war auf so, eigentlich war es ein Baustellenjob, aber ich war im Magazin, dort wo das Lager war und ich konnte so diese Packlisten abarbeiten für die Baustellen. Das waren dann so Paletten, also Holzpaletten, die man befüllen musste. Palettrahmen mag ich auch sehr, das ist super. Passt einfach alles. Und dann konnte man die einfach füllen nach dieser Liste mit den verschiedenen Schrauben, die sie gebraucht haben und Werkzeugen, die sie gebraucht haben. Und wenn was gefehlt hat, musste man das auch im Magazin zusammensuchen. Das war richtig nice. Und dann gab mir mal jemand noch die Aufgabe, dort das Magazin neu zu organisieren, weil sie nie was gefunden haben. Und das habe ich dann gemacht.
Sehr gut.
Und bei dir?
Hast du dich da wertgeschätzt gefühlt?
Ja, ich habe fast nie jemanden gesehen. Mir hat mal jemand in einem sehr intensiven Kontakt dort erzählt, dass er sich mal so eine Schleifscheibe irgendwie in die Brille gerammt hat, weil sie nicht richtig festgemacht war und er sich stark verletzt hat. Das ist so richtig typisch, die einzigen Interaktionen, die man auf Baustellen hat als Jugendlicher, sind so Horrorgeschichten.
Genau. Es ist alles aufgesetzt gewesen, damit es dir eine Lehre ist, nie auf der Baustelle zu arbeiten, hauptberuflich.
Ja.
Das haben alles deine Eltern organisiert. Ich war für so einen Schauspieler bezahlt, der dann da war. Ich glaube, bei mir, ich würde sagen, der Zivildienst war mein erster richtiger Job, wo ich dann einfach geregelt hingegangen bin und Geld bekommen habe. Es war zwar nicht sehr viel, also es waren so 300 Euro im Monat für den Beginn und dann irgendwann 450 oder knapp 500, glaube ich, pro Monat, aber
für 100%.
Genau, für 100%. Das war so das, was in der Schweiz, aber auch in Deutschland eigentlich andere so an einem Tag verdienen.
Und bei Nicole war es SAQ.
SAQ. Nee, ich wollte euch noch fragen, wie alt ihr wart bei euren ersten Jobs.
Ich glaube, ich war 19, weil ich hatte gerade Abitur gemacht und war dann direkt eingezogen worden.
Ich war, glaube ich, so 14, 15. Ich habe dort, war noch im Gymnasium oder gerade so im Gymnasium. Und ich habe das, glaube ich, auch mal als Praktikum angegeben. Eben, man musste ein Praktikum machen und ich habe einfach die gefragt, ob ich wieder im Magazin Schrauben sortieren darf. Und die so, ja. Und dann bin ich zum HR und habe sie gezwungen, das als Praktikum einzustufen.
Sehr gut.
Man musste nachher noch so einen Brief schreiben, so was man gelernt hat und so. An sein zukünftiges Selbst.
Stonks.
Das wurde dann benotet, ja.
Hattest du nicht mal erzählt, dass das auf der Baustelle war?
Ja, eben, das war dieser Job im Magazin und dann war ich ab und zu mal auf der Baustelle.
Ach genau. So, okay.
Andere Kinder haben Sprachaufenthalt gemacht in Frankreich. Jetzt sag.
Mein allererster Job war auch im Gymnasium oder während dem Gymnasium. Da war ich wahrscheinlich auch so 14 oder so, 15 vielleicht. Da habe ich Schulhaus geputzt. Das war richtig beschissen. Und dann bin ich danach mit dem Geld, ich glaube, ich habe in einer Woche so 400 Franken verdient oder so und bin dann mit dem Geld in Urlaub gefahren Und dann so mein erster richtiger Job, auf den ich mich so beworben habe und wo ich länger gearbeitet habe, war an der Tankstelle. Da habe ich an der Kasse gearbeitet, Regale eingeräumt. Ich bin sehr viel rumgestanden. Es war sehr langweilig.
Aber ey, lieber an der Tankstelle als in der Schule, wo du alle siehst die ganze Zeit.
Nee, das war in den Ferien, da war niemand da.
Ah, Ferien in der Schule sein ist auch cool.
Das ist ja irgendwie wieder cool, aber dann sauber machen, wahrscheinlich nicht so cool. Wahrscheinlich so, wortwörtlich.
Sehr langweilig. Wobei, es war irgendwie war es doch cool, weil da waren halt immer Leute aus der Schule, die da geputzt haben.
Ah, okay.
Und dann war es halt so ein bisschen wie ein Ferienlager und du putzt einfach zusammen. Es war nicht so schlimm, ja, aber gut. Halt jetzt nicht was, was ich langfristig beruflich machen wollen würde.
Seit wann arbeiten Kinder in der Schule in den Ferien? Ich glaube, das musste man bei uns nur machen, wenn man mehr als 3-mal oder 5-mal zu spät gekommen ist oder so.
Ja, sowas gab es bei uns auch, aber da musste man irgendwas draußen im Garten machen mit Pflanzen, glaube ich. Ich musste nie.
Heutzutage wäre das keine Bestrafung mehr für mich. Heutzutage würde ich sagen, oh ja, cool.
Mach ich's dir
endlich so mal cool. Wieder die Zeit haben, ein bisschen zu gärtnern.
Es war auch gar nicht so schlimm, so wenn du halt zu spät gekommen bist und dann hast du halt Laub zusammengerecht oder so, anstatt in Deutsch zu sitzen. Von daher eigentlich ganz okay. Was war an der Tankstelle besser oder schlechter als in der Schule?
Also ich bin mal mit anderen Leuten in Kontakt gekommen. Ich fand es cool, dass ich schon mit 15 Zigaretten und Alkohol verkaufen durfte. Das fand ich irgendwie witzig. Da habe ich immer gefragt, ob das okay ist. Ich konnte irgendwann, das war mega lustig, irgendwann hat man so ein Gefühl gekriegt für Zigarettenmarken und ich wusste immer so, wenn Leute Zigaretten kaufen, wer welche Zigarettenmarke raucht.
Nice.
Ah, das ist
das große People-Quiz.
Ja, wirklich. Das hat erstaunlich gut funktioniert.
Mustererkennungsskills völlig falsch verwendet.
Genau.
So die, ich weiß nicht, ob ich Zigarettenmarken droppen will, vielleicht schneide ich es raus, aber die Kent-Leute, Kent Switch waren meine Lieblingsleute, die waren wir am sympathischen.
Wer kennt Leute? Wer kennt Leute?
Kent, die Zigarettenmarke. Da gab es vorne so ein Kügelchen drin und konnte man draufdrücken und dann ist eine Menthol-Zigarette geworden.
Schöner Lever-Box-Effekt.
Das ist der Lever-Box-Effekt.
Das ist einfach so, du hast einen Hebel, den du drücken kannst und dann kommt der Gehirn eine Belohnungsantwort. Auch wenn es eigentlich nur was relativ Simples ist, was man auch anders lösen könnte. Aber es ist einfach dieses, oh, da machst du dann etwas und dann macht es dein Hirn glücklich.
Ja, es gab ja auch sonst Menthol-Zigaretten, aber es war wirklich so, also war so sehr befriedigend, da drauf zu klicken, weil da war einfach so eine kleine Kugel drin.
Ja.
Und wenn man da drauf gedrückt hat, ist die so zerplatzt. Und so
klick. Stimmt, ich durfte das mal für jemanden machen, irgendwo so beim Feiern, und jemand gesagt, so willst du bei mir dieses Menthol-Teil auslösen? Und ich so, ja, und das war so richtig gut. Ach, Kindheitserfahrung.
Kindheitserfahrung, ja.
Wunderbar, die Jugend.
Das ist wie, dass ich manchmal beim Autofahren schalten durfte als Kind.
Was würden wir nicht tun, mal wieder strafverdonnert zu werden zu Gartenarbeit in der Schule und es zu hassen?
Mhm.
Ich weiß auch nicht, diese Schulmaßnahmen, das war halt bei uns auch immer so, wenn du zu spät gekommen bist, hast du einen Eintrag gekriegt, aber wenn du gar nicht gekommen bist, dann hat vielleicht mal jemand gefragt, so wo du warst, ob du krank warst oder so, und dann hast du halt gesagt, ja.
Ja.
Mir hat meine Lehrerin gesagt, ich hätte schon häufig Kopfweh, so auffällig oft.
Auffällig oft.
Wir hatten auch so einen Lehrer, der uns einfach so konsequent immer verspätet eingetragen hat, wenn wir nicht punktleuten schon alle bereit drin saßen. Und dann hat unser Klassenlehrer einfach gesagt so, ja, 5 Einträge von dem sind einer.
Aber das ist dann fair immerhin. Wir hatten auch sowas, irgendein Lehrer, wo wir, ich glaube, das war Englisch, hatten wir immer nach Sport und wir sind halt immer zu spät gekommen nach Sport, weil so ziemlich weit weg war die Turnhalle von, also nicht mega weit, war dasselbe Gebäude, aber halt so anderes Ende vom Gebäude, sind wir jedes Mal zu spät gekommen. Aber das wurde, glaube ich, nicht berücksichtigt, soweit ich mich erinnern kann.
Ja, das war auch immer so dumm, wenn du irgendwie dann 5 Minuten Pause hattest und dann irgendwo an einen anderen Teil der Stadt musstest und dann dich gefragt hast, wer hat das geplant? Ich meine, natürlich schaffen wir das nicht.
Wer hat das geplant? Die Antwort ist
niemand.
Das ist völlig egal. Ich hatte aber noch eine Frage zu diesem Ferienschulputzen. So dreckig kann es doch gar nicht sein in den Ferien.
Ja, das war ja die Logik, dass wir das putzen, was davor an Dreck angefallen ist.
Aber zwischendrin hat nie jemand geputzt oder was?
Ich glaube, wir haben dann da so spezielle Dinge gemacht wie Fenster putzen und so, was man nicht andauernd macht.
Ah, aber Fensterputzen, mega befriedigende Aufgaben, wenn es nicht bei einem selbst zu Hause ist.
Ja, und es waren so riesige Fenster und es war alles verglast. Es war so ein kreisförmiges Haus quasi und da war halt alles Fensterfront. Und irgendwas in der Turnhalle haben wir auch geputzt, aber ich weiß nicht mehr was.
Oh, ich glaube, das war auch einer meiner ersten Jobs, in Anführungszeichen. Meine Mutter hat früher, Grüße gehen raus, hat früher recht oft, bevor sie irgendein Fachfuzzi geholt hat für irgendwas, hat sie gesagt, wenn du es schaffst, gebe ich dir 50 Franken. Das war immer recht gut, weil ich habe es eigentlich meistens geschafft. Wir hatten zum Beispiel so mal einen von diesen Viren auf dem PC, wo so das Ganze... wo sie den ganzen PC gesperrt hatten und so stand, ja, hier ist die Kripo, bitte überweisen Sie so und so viel Geld an unser normales Kripo-Konto.
Aber das war dann noch nicht einer der richtig gut Programmierten, sondern du hast es dann geschafft, das selbst zu lösen.
Ja, und dann haben meine Eltern gesagt, ja, wir müssen das irgendjemandem geben oder du schaffst es irgendwie. Und ich habe dann so ein ellenlanges YouTube-Tutorial auf meinem Handy geguckt, wie man das lösen kann. Und ich hatte damals so ein Handy, wo man da gar nicht richtig ins Internet konnte. Es war richtig mühsam und man musste dann halt so krank beim Neubooten irgendwas ändern und dann konnte man die Datei irgendwie finden über so eine Suche, wo so Dateien waren, die länger waren als so und so viele Zeichen im Namen und so. Und es war recht kompliziert. Also für mich damals auf jeden Fall. Aber gut verdientes Geld.
Hast du wirklich was Gutes getan? Die Frage ist nur, gab es dann in deiner Familie auch Diskussionen, wer die pornografischen Videos geschaut hat, die dazu geführt haben?
Da habe ich mich vorher auch gefragt, ob das so ein Ding war, aber ich glaube, es war...
Also manchmal steht es einfach nur da drin, dass jemand irgendwie auf irgendeiner Seite oder so bestimmtes Material auf dem Computer hat, deswegen die Polizei benachrichtigt wurde oder so.
Richtig, ich frage mich eben, ob es sowas war, aber ich glaube, sie hatten nicht mal irgendeinen Grund. Ja. Ich glaube, sie hatten gar keine Info. Aber schlussendlich...
Das war doch die OG-Viren, ja. Die OG-Malware.
Nur so war, gib uns Geld, wir sind genau. Die Polizei.
Hallo, wir sind die Polizei.
Nee, es gab keine Diskussion. Ich habe aber auch mal Fenster geputzt für 50 Franken, weil meine Mutter keinen Bock drauf hatte.
Na gut.
Das ist cool, das haben meine Eltern nie gemacht. Ich habe mir das immer gewünscht, dass wir so Zeugs zu Hause machen können für Geld.
Ja, das war bei mir nicht. Auch manchmal so Bürojobs, konnte ich helfen und dann so irre viel Geld bekommen für Kinderstandards, wo ich so dachte, wow, ist das überhaupt gut?
Als Kind schon.
Wo ich so dachte, ja, also so viel bekommen ja Erwachsene und ich meine, ist das überhaupt gut, wenn ich mich daran gewöhne, so viel Geld zu verdienen, weil später will ich das vielleicht nicht.
Adrian hat seine ganze Zukunft geplant.
Aber ich hatte das ein bisschen an der Tankstelle, weil ich einfach so mit 15, 16 gleich viel verdient habe wie so 30, 40, 50-jährige Frauen.
Ja, genau.
Das war crazy.
Ja, das hat auch zu viel Hass auf der Baustelle geführt übrigens, so bei, wenn du so mit einem Temporärbüro arbeitest und das sind halt Leute schon seit 30 Jahren dort, dann sind sie immer so pisst und sagen sie immer, ja, dieser Junge verdient gleich viel wie ich.
Ja,
genau. Sie nennen mich nicht dieser Junge.
Dieser Student.
Ich bin eine qualifizierte Gastarbeiterkraft.
Voll. Aber dann können wir doch jetzt mal von den alten Furzjobs wechseln zu den neueren Jobs und neueren Projekten. Wir wollten zur 50. Folge ein bisschen drüber sprechen, wie wir uns kennengelernt haben, unsere Produzentin Nicole endlich mal ein bisschen einbinden, vors Mic holen.
Genau.
Sonst sitzt sie immer hinter mir im Nacken und ich habe das Gefühl, sie gestikuliert, aber eigentlich spielt sie nur an irgendwas rum, weil sie gelangweilt ist, während wir aufnehmen.
Ich bin nicht gelangweilt, ich habe nur Mühe, so lange ruhig zu sitzen.
Wir beantworten einfach mal diese Fragen, woher kennen wir uns überhaupt? Adrian und ich haben in der ersten Folge schon mal ein bisschen drüber gesprochen.
Aber es ist jetzt schon eine ganze Weile her, deswegen wollen wir heute noch mal ein bisschen ins Detail gehen und in der gemütlichen Dreierrunde ein bisschen Fragen und Antworten besprechen.
Ist es genau ein Jahr her?
Dass wir angefangen haben?
Ja, es ist noch nicht genau ein Jahr her, dass wir angefangen haben, oder?
Also doch, generell schon. Ich habe im Januar letzten Jahres habe ich angefangen, die Technik anzuschaffen und so. Und wir haben angefangen. Wir haben sogar im Dezember, glaube ich, so Kickoff gemacht bei der Arbeit.
Ich meinte mit veröffentlichen.
Das war im April,
wenn ich mich
richtig erinnere.
März oder April. Wir jetzt bei 50 Folgen sind, dachte ich dann 2 Wochen noch und dann wäre es eigentlich so von folgenmäßig eigentlich ein Jahr, aber wir haben ja auch vorproduziert und hatten ein paar schon auf einmal released. Das heißt, wir sind noch nicht ganz so weit.
Ja, ich glaube, im Februar waren wir damals schon wirklich dabei, dann auch Sachen aufzunehmen. Ich glaube, wir hatten so 1-2 Folgen schon gemacht vielleicht und dann gesagt, ja, wir machen die nochmal.
Mhm. Ich glaube, wir haben 3 Pilotfolgen aufgenommen.
Genau.
Richtig, die waren richtig scheiße.
Ja.
Die bekommt nur, wer uns auf Patreon supportet.
Kann mich mal jemand refreshen, was das für Pilotfolgen waren? Ich kann mich nicht mehr ganz an alles erinnern. Manosphere haben wir sicher mal probiert bei diesen Pilotfolgen.
Obvious ja. Research auch.
Genau, Obvious Research hatten wir auf jeden Fall probiert. Und ich glaube, das intellektuelle Immunsystem hatten wir auch.
Nee, Peer Review, glaube ich.
Peer Review, okay.
Hatten wir nicht eine von den Pilotfolgen sogar veröffentlicht oder haben wir alle neu aufgenommen?
Ja, eine haben wir, ich glaube, Obvious Research, oder?
Genau, Obvious Research war die dritte, die wir dann als erste veröffentlicht haben, aber ich glaube, genau. Da waren wir schon, oder dachten wir, wir wären gut genug, ja. um die zu nehmen. Und Manosphere haben wir nochmal aufgenommen und diese epistemologische Luxusgüterfolge haben wir auch nochmal aufgenommen.
Genau, die Goblin-Folge.
Vielleicht können wir das kurz erzählen, wie das zustande gekommen ist. Ich weiß gar nicht, also wir nennen die epistemologische Luxusgüterfolge immer Goblin-Folge, weil da gab es diese Güter, nee, wie heißt die?
Die gab es auch. Epistemologisch weniger wertvoll als andere.
Und jetzt fällt ja. die Weblin-Güter.
Genau, es gab Weblin und Giffen-Güter.
Ah ja, genau.
Und,
ich habe immer Weblin und Goblin gesagt.
Genau, wir haben einfach immer Goblin gesagt.
Also mir ist einfach das Wort nicht eingefallen, dann habe ich Goblin gesagt. Deswegen ist die Goblin-Folge. Aber dann haben wir 4 Piloten aufgenommen sogar.
Möglich,
ja. Ich kann auch sein, dass diese Goblin-Folge gar nicht pilotig war, sondern schon so in the making, aber wir trotzdem gedacht haben, es war zu kompliziert oder irgendwie nicht gut genug erklärt.
Genau, die...
Wir waren unzufrieden mit unserer Performance.
Ja, genau, das war, glaube ich, die zweite epistemologische Luxusgüter. Die hatten wir nochmal aufgenommen, weil die war zu kompliziert und nicht so gut geflowt.
Habt ihr eine Lieblingsfolge, bevor wir noch diese anderen Fragen beantworten, woher wir uns kennen, wollte ich mal schon lange fragen. Welche Folge gefällt euch am besten?
Das ist eine Frage, die ich gerne an unsere Hörerinnen und Hörer weiterleiten würde, uns auf Instagram zu beantworten. Für mich ist das alles so eine Wolke von Ideen und Erlebnissen.
Ich fand einfach so Folgen, bei denen wir so richtige eigene Ideen entwickelt haben, manchmal fast am besten, weil ich beim Reden überrascht war, was alles dabei rauskommt und wie viel Input du hast zum Beispiel und wie viel mir dann doch noch selbst eingefallen ist. Eine von den frühen Folgen, die mir sehr gut gefällt, ist die Lebendigkeitsfolge, wo wir einfach so verschiedene Phänomene zusammengefasst haben und irgendwie während der Folge begriffen haben, was eigentlich dahinter steckt. Das fand ich mega interessant. Ich glaube, das ist die 7. oder 6. Folge.
Ja.
Ja, wir können das sonst auch auf Spotify noch fragen. Das würde mich echt interessieren. Da kann man ja so eine Umfrage machen.
Ja.
Können wir die Leute mal fragen, welches die Lieblingsfolge war? Das würde mich mega interessieren. Meine war, ich habe 2, glaube ich. So eine der frühen Folgen war intellektuelles Immunsystem. Da fand ich die Sau einfach mega witzig. Und ich glaube, da war ich so das erste Mal so komplett einfach happy damit, weil ich glaube, da hatten wir das erste Mal so richtig das Konzept.
Mhm.
War ich mega happy mit der ganzen Folge. Die Sau war mega lustig und danach Inhalte total interessant. Und eine neue Folge.
Ich lache nur, wenn die Kamera so dumm anschaut dabei.
Mir fallen keine Details ein, deswegen sage ich das so blöd. Eine der neueren Folgen, die ich gut fand, war die Parapsychologie-Folge. Also ich finde alle Folgen gut natürlich, sonst würden wir die nicht veröffentlichen. Aber eine meiner neuen Lieblingsfolgen ist die Parapsychologie-Folge. Die fand ich sehr spannend. Mal so ein was anderes.
James Randi. Ja, ich fand auch die intellektuelles Immunsystem und die epistemologischen Luxusgüter, die fand ich sehr gut von der Idee her. Da dachte ich einfach, da machen wir irgendwas, was, glaube ich, noch niemand so gemacht hat in dieser Unterhaltung. Aber ansonsten auch hatten wir schon einige Folgen, wo wir sehr gut so die großen Werke in einer bestimmten Richtung der Forschung besprochen haben und andererseits wieder gute Ideen hatten, manchmal einfach lustig waren.
Es wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal kurz zu fragen von meiner Seite aus für die Hörerinnen und Hörer, wie ihr auf die Themen kommt oder wie die Themen zustande kommen.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte damit rüberleiten, zu dem, wie wir uns kennengelernt haben. Sorry, ist ein anderes Thema, aber es passt mega rein, weil Adrian hat nämlich da mal, als wir noch zusammen gearbeitet haben, so haben wir uns kennengelernt, ist Adrian einfach mal zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt, denkst du, es gibt ein intellektuelles Immunsystem? Ohne Witz, diese Idee gab es schon, bevor es den Podcast gab.
Also wir finden Themen, weil wir viel reden und wir reden viel, weil wir mal miteinander gearbeitet haben und dann in den Pausen immer geredet haben und dann gemerkt haben, ha, wir mögen es eigentlich schon ziemlich gern.
Ja, es hat auch einfach mega gewiped.
Ja.
Also wir hatten eine gute Zeit da im Labor. Und wir können vielleicht noch kurz erklären, also ich habe da angefangen zu doktorieren mal. Ich habe Psychologie studiert und Biologie und wollte dann da in dem Lab ein vermeintliches Traumdoktorat angefangen. Anstattdessen habe ich gekündigt und dafür mit euch den Podcast gestartet.
Genau, die Genealogie in diesem Lab ist mir extrem wichtig. Ich habe als Erster dort gearbeitet, möchte mal festhalten, und da war keine Sau da. Niemand war da, also außer unser Chef.
Wir keine Sau.
Zu zweit. Und dann ist Adrian irgendwann dazugestoßen, ganz verhalten. Adrian und ich haben kaum miteinander gesprochen. Wir waren beide sehr schüchtern. Und dann hat sich dann langsam ein Gespräch entwickelt, was die Arbeit leicht behindert hat. Und Nicole hat nicht geholfen, als sie dann dazugekommen ist, ein paar Monate später.
Ich war damals als Postdoc dort im Lab angestellt. Also ich habe Bachelor, Master studiert, dann ein Doktorat gemacht. Und danach hatte ich auch schon eine erste Postdoc-Stelle woanders. Und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, na, ich möchte doch nochmal was anderes machen. Und bin dann eben dorthin gekommen in dieses Lab, in dem Max schon wartete auf mich. Und dann sehr glücklich war, als ich ankam.
Ich war wirklich sehr glücklich, weil ich war dort als Research Associate, also ich habe einfach so Assistenzarbeiten gemacht für eine Studie während ja dem Ende meines Masterstudiums mehr oder weniger. Und es war einfach so langweilig, weil niemand da war. Und dann kam dieser Adrian rein, gebohnenstankt und hatte gute Laune verbreitet. Es war auch witzig, weil unsere Arbeit einfach nichts miteinander zu tun hatte und wir konnten eigentlich gar nicht wirklich über Arbeit reden.
Ja, es war immer so, also auch Themen, wo man sich nicht groß austauschen kann fachlich, sondern einfach, obwohl wir hatten beim Mittagstisch dann schon immer mit unserem Chef auch so Unterhaltungen über Themen, wo dann du so ein bisschen aus der Philosophie erzählt hast und gesagt hast, ah ja, das würde man so oder so betrachten oder das, da ist kein gutes Argument, weil so und so. Und ich habe dann ab und zu mal vielleicht ein bisschen Psychologiewissen beigetragen, aber es war meist eher immer eine Unterhaltung zwischen unserem Chef und dir, der dann deine Philosophiekenntnisse ausfragen wollte.
kritisch beleuchtet hat.
Ja.
Ja, also für mich war es auch eher so, dass ich immer dachte, ich brauche mehr so fachpsychologischen Input, weil ich habe Psychologie nur im Nebenfach studiert und ich wollte immer mehr so ein bisschen spezifischere Infos. Und gerade als Nicole dann gekommen ist, wurden die Diskussionen auch ein bisschen fachlicher in diese Richtung, weil halt auch mehr so Backup war von der auch biologischen und neurobiologischen Seite, von der psychologischen Seite einerseits. Und es wurde generell um einiges professioneller, habe ich das Gefühl. Also dieses ganze Lab.
Ja, ich frage mich gerade, unser Chef war immer an bestimmten Tagen der Woche nicht da und dann hatten wir manchmal so Mittagsrunden, wo nur wir da waren, aber ich weiß gar nicht, hatten wir mal nur zu zweit Mittagstisch? Weil ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass Nicole schon da war oder andere Kollegen, Kolleginnen schon da waren.
Das weiß ich nicht.
Ja, es ist so komplett.
Nicole und ich hatten mal nur zu zweit Mittagstisch. Das war die Geburtsstunde von diesem Podcast.
Ja. Also ich meine, wir hatten davor schon darüber gesprochen. Also bei mir war dann klar, dass ich den Job da kündigen werde und ich wollte halt anfangen, schon lange zu Podcasten und Wissenschaftskommunikation zu machen, beziehungsweise wie ich jetzt weiß, Wissenschaftsjournalismus. Und ich glaube, dann haben wir einfach mal so random irgendwie, habt ihr dann gesagt, dass ihr auch mal die Idee hattet, den Podcast zu machen. Haben so ganz kurz mal drüber gesprochen und so ein bisschen abgetastet, wie ernst es die anderen Personen meinen. Und dann hatten wir irgendwann zu zweit Mittag.
Genau, wir haben dann so ein bisschen gebrainstormt, beziehungsweise ich bin einfach auf einem Stuhl gesessen und habe nichts gemacht und Nicole hat eine ganze Wandtafel vollgeschrieben.
Ja, ich war verreist für die Arbeit an dem Tag und ich weiß auch, dass ich zurückgekommen bin und mir dann gesagt wurde, ja, okay, wir haben jetzt den Podcast geplant.
Ja, wir haben doch einen Chat gemacht am selben Tag. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, haben dieses Whiteboard, das wir vollgeschrieben haben, reingepostet. Und da waren so ganz weirde Details schon drauf, welche Art von Mikro wir brauchen und sowas.
Genau.
Was eigentlich völlig irrelevant war zu dem Zeitpunkt. Aber einfach so mal alles aufgeschrieben, was uns in den Sinn gekommen ist. Und ich glaube, wir sind dem ziemlich treu geblieben. So konzeptuell, was wir da.
Ja, also es war schon auf eine Art klar. Wir hatten schon auch so spaßhaftere Ideen für den Podcast, aber es war schon immer irgendwie so ein bisschen Psychologie und Philosophie involviert, einfach weil...
ganz am Anfang nicht.
Doch, doch, das war auch da so, dass es so um die logische Struktur von so lustigen Videos ging oder von lustigen Sachen oder von so Internetphänomenen. Wir haben auch da schon drüber geredet, weil unsere Gespräche waren schon meistens immer so ein bisschen fachlich orientiert. Und
ich glaube, das hat unsere Gespräche auch lustig oder spaßig gemacht, dass wir eben dann lustige Alltagsthemen kombiniert haben oder interessante Alltagsthemen eben mit fachlichen Themen oder einem fachlichen Herangehen an diese Themen, dass wir zum Beispiel philosophisch oder psychologisch über gewisse Phänomene geredet haben, die andere Menschen vielleicht auch bereden, aber nicht von diesem Kontext aus oder mit diesem Kontext.
Ich weiß, ich frage mich, ob der Podcast gleich wäre, wenn Nicole jetzt gar keine wissenschaftliche Ausbildung hätte, weil es gibt schon relativ viel Input immer von Seiten Nicole und Nicole weiß auch manchmal noch Studien oder gewisse Dinge besser als wir und dann müssen wir fragen. Und ich habe das Gefühl, wenn das jetzt rein so produzentisch wäre, was du machen würdest, produzierend? Was ist das mit mir mit Worten? Ich denke manchmal, umso länger der Podcast existiert, desto schlechter werde ich mit Sprechen.
Ja, das habe ich auch manchmal das Gefühl.
Bei mir oder was?
Obwohl, genau. Nein, bei mir selbst. Also ich meine, bei manchen Sachen habe ich schon das Gefühl, dass ich auch besser werde. Aber häufig denke ich so, ja, was rede ich hier eigentlich? Ist das überhaupt ein Wort? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, man wird sich nur bewusster. Also ich merke das jetzt, wo ich mega viel schreibe. Habe ich, und da setze ich mich halt natürlicherweise wieder viel mehr mit der Grammatik auseinander. Mir fallen so voll viele Fehler auf, die ich lange gemacht habe, die ich einfach nicht auf dem Schirm hatte.
Und ich weiß auf jeden Fall. Halt
andauernd Feedback.
Ja. Das ist gut, wenn man sich da beruflich mit befasst, weil dann trainiert man das wirklich. Ich weiß noch, dass Max mir häufig so das Gefühl gegeben hat, dass ich meine Sprache etwas mehr kontrollieren sollte oder überprüfen sollte, weil er immer dann Sachen korrigiert. Er korrigiert dann gerne den Fall, sagt dann nein, das wäre aber der Genitiv hier.
Das geht mir manchmal auch so mit Max. Oder?
Lassen Sie mich. Ich wollte eigentlich, dass Nicole noch weiter erzählt, was sie jetzt macht, weil das ist schon relevant für den Podcast. Deshalb habe ich nur so ihre wissenschaftliche Vorbildung angesprochen, die uns ja sehr nützlich ist. Aber auch Nicoles neuere Berufung, die ist eng mit dem Podcast verknüpft und bringt uns enorm weiter und ich glaube, es wäre interessant, das mal zu hören.
Ja, ich kann nicht so mega in die Details gehen, weil ich bin noch ziemlich am Anfang. Wie gesagt, ich wollte eigentlich auch eine wissenschaftliche Karriere einschlagen und habe dann aber gemerkt, das, was mir eigentlich an der Wissenschaft am meisten Spaß macht, ist immer so das Vorträge halten, Poster gestalten, Papers schreiben, so das Tragen von Wissenschaft gegen außen. Und dann habe ich noch, als ich noch an der Uni war, so angefangen, so Storytelling und Schreibworkshops zu machen und so. Und dann war eben so der Podcast eigentlich ein bisschen das Kickoff für mich, in diese Richtung zu gehen. Und habe dann unter anderem auch wegen dem Podcast vermutlich, und das war sicher auch ein Teil davon, einen Job in diese Richtung gekriegt und möchte jetzt Wissenschaftsjournalistin werden oder arbeite jetzt auch schon ein bisschen in diesem Bereich. Ich muss sagen, so der Podcast ist für mich wie so ein bisschen auch ein Feld, wo ich experimentieren kann, Dinge ausprobieren kann. Und ich bin ja...
Yeah.
Wir sind die Versuchskaninchen.
Nee, so ist es schon nicht. Aber ja, hier habe ich halt die Möglichkeit, mich kreativ auszuleben, was Wissenschafts-Audio-Formate angeht. Und das ist auch so das, was ich mache, alles im Hintergrund. Ich meine, redaktionell, okay, ja, ich gebe manchmal Inputs, aber das oft auch gar nicht. Was ich mache, ist eher so Schneiden, Technik, Marketing, für die, die Moneyboy kennen. Ihr kennt das Video wahrscheinlich nicht, ich habe es euch angesehen.
Ja, ich meine, was die Themenwahl betrifft, hast du schon auch Einfluss. Die Vorbereitung ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie sehr, dass ich denke, ich kenne mich schon aus oder Adrian irgendwie Vorwissen hat. Ich meine, manchmal sind es so Folgen, die einfach so natürlich sind für uns, weil es halt zum Beispiel Forschung ist, die du schon gemacht hast. Oder dass es etwas ist, mit dem ich mich intensiv auseinandergesetzt habe, dann muss man eher so die Details nachschauen. Obwohl, dann bin ich manchmal fast selbstkritischer. Kennst du das?
Mhm, ja.
Dass man dann irgendwie so denkt, ich will keinen Unsinn erzählen, weil man sich schon genau damit auseinandergesetzt hat.
Genau. Es ist aber wirklich so, manchmal hat man einfach so ein Thema, wo man gerade ultra interessiert ist. Man denkt so, ah, das könnte man doch mal machen und ja, hier habe ich auch ein bisschen Ahnung. Und dann ist man einfach so ein bisschen getrieben von diesem Interesse und bereitet dann den Großteil der Folge vor und der andere macht dann halt noch ein bisschen was dazu. Manchmal haben wir wirklich so 50-50 Folgen, wo wir beide ein bisschen uns reinlesen und vorbereiten. Aber häufig ist es dann auch so, dass es einfach von uns beiden ausgeht.
Habt ihr so ganz konkret eine Story von einem Thema, wie ihr da drauf gekommen seid, jetzt abgesehen von Goblin?
Diese Goblin-Folge war so, aber auch die intellektuelle Immunsystem-Folge waren eigentlich so Geburten von Adrians Gehirn. Was auch immer das heißt. Also gerade eine der letzten Folgen, diese Folge zum Vergleich zu der Seelenlehren, also der Seelenlehre und der Psychologie, das ist glaube ich Folge 45, die ist zum Beispiel so entstanden, dass sich Adrian 10-mal erklären musste, was ich dort machen will, bis ich selber gemerkt habe, dass ich nicht weiß, was ich genau machen will. Also es lag nicht an Adrian, sondern es lag mehr an mir, weil das ist so ein Thema, mit dem ich mich in meiner Dissertation zum Beispiel oft beschäftige. Da geht es sehr viel um diese antiken Seelenideen, also nicht primär, aber das kriegt man immer so am Rande mit. Das ist auch besser beforscht als die Themen, mit denen ich mich befasse. Und es brodelt schon lange so in mir, so einen Vergleich mal zu machen oder das mal durchzudenken. Und das war einfach so wirklich ein Bedürfnis, einfach mal eine Podcast-Folge zu machen als Mittel zum Zweck, dass ich mir darüber klar werde, was da eigentlich abgeht. Also ich habe das jetzt weniger gemacht als Thema, weil ich dachte, das ist das beste Thema für den Podcast. Und ich dachte einfach, ich möchte das mal durchsprechen und ich möchte auch mal wissen, was Adrian dazu denkt. Aber schlussendlich hatte Adrian extrem viel Input.
Ja, ich war überrascht. Ich habe, also wie gesagt, mir eher wenig darunter vorstellen können und dann hat Max es mir ein bisschen erzählt und ich dachte, ja gut, ich verstehe, was gemeint ist, kann vielleicht ein bisschen was dazu sagen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich da extrem wenig sagen werde und Max die Folge so trägt, aber dann meinte Max doch, dass ich relativ viel gesagt hätte.
Wenn man so ein Thema so klar vorschlägt, dann muss man es halt nachher auch tragen. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man so euphorisch dem anderen was pitcht, genau. Dann weiß man gleichzeitig auch, du musst halt dann auch die Struktur geben.
Ich wollte nur sagen, das ist auch nochmal ein bisschen Bezug darauf, was du vorhin gesagt hast. Ich merke das extrem, wenn ich Themen bearbeite, journalistisch, mit denen ich mich gut auskenne, fällt es mir so viel schwerer, wie bei Themen, von denen ich keine Ahnung habe. Es kann manchmal so hilfreich sein, einfach so irgendwas zu machen und sich dann einlesen zu müssen, weil man dann den Blick fürs Ganze nicht verliert und irgendwie besser erkennt, was relevant ist und was nicht.
Ich glaube auch, wenn man gar nichts weiß von einem Thema, dann baut man sich erstmal so einen Grundeindruck auf und hat dann eigentlich ja ein viel einfacheres Präsentierwerk, als wenn man schon sehr, sehr viel weiß und man weiß, okay, was könnte ich jetzt hierzu sagen? Nehme ich dieses Thema, nehme ich diese Theorie, nehme ich das noch? Und dann war da noch eine Kontroverse hierzu und dann kennt man eigentlich viel mehr Sachen, zu denen man was sagen könnte und dann wird es viel schwieriger, dann das zu kondensieren und eben auszuwählen, was man dann in diesen 45 bis 60 Minuten SAQ-Folge dann sagen will dazu.
Ich habe eine Frage an euch. Merkt ihr einen Unterschied, wenn ihr Papers liest für die Forschung und für den Podcast, einerseits darin, wie ihr lest und andererseits aber auch darin, wie ihr euch die Inhalte merken könnt?
Also, wenn ich was für die Forschung lese, dann lese ich die Dinge meistens sehr genau, weil da geht es mir wirklich um Details. Und bei den Folgenvorbereitungen ist es bei mir meistens so, dass ich eigentlich schon weiß, welche Informationen, dass ich in dem Paper suche, nur ich möchte kurz nachschauen, ob es so ist, wie ich es in Erinnerung habe. Weil die Themen kommen ja meistens so zustande, dass wir schon was wissen. Also eigentlich nie so, dass wir beide gar keine Ahnung vom Thema haben. Es ist eher so, dass eine Hälfte vielleicht nicht so up-to-date ist. Und dann suchst du eher nach den Informationen, die das präzise wiedergeben, was du schon gewusst hast und das nochmal irgendwie klarer darstellen. Und halt von da aus kann man sich dann weiterarbeiten zu anderen Papers, die irgendwie related sind. Oder so geht es mir zumindest.
Ja, bei mir ist es so, in der Psychologie haben die meisten Artikel, die originale Forschung beschreiben, also eine Struktur von Einführung, Methoden, Resultate und Diskussion. Und da kommt es dann immer darauf an, was man genau machen will. Wenn man selbst eine Studie durchführen möchte und wissen will, was für eine Methodik man anwendet, dann liest man natürlich die Methoden, dann liest man sehr genaue Details Und wenn man einfach nur eine Einführung schreiben will, also den Überblick über die Literatur herstellen will, dann kann man auch in einem sehr ähnlichen Lesemodus lesen, wie ich das für den Podcast tue. Also beim Podcast-Recherchieren sind es meistens eher die allgemeinen Forschungsresultate, die ich brauche. Und da sage ich dann, ja gut, da interessieren mich die Details dann nicht so sehr, es sei denn, sie sind dann im Fokus einer Diskussion oder einer Kontroverse. Und im Forschungsalltag bei der Arbeit ist es dann auch so, wenn ich eine Einführung schreiben will oder eine Diskussion von meinen Resultaten in der Studie, dann habe ich eher einen allgemeineren Lesemodus. Und wenn ich selbst eine Studie durchführe und sie planen muss, dann muss ich natürlich sehr detailliert kleinste methodische Details recherchieren. Und das ist dann nicht so, dass ich das für den Podcast auch machen würde.
Ich merke so, jetzt im Nachhinein, wenn ich Papers für Forschungs- und zu Forschungszwecken gelesen habe, dann hatte ich auch immer so dieses Gefühl, dass ich ins Detail gehen muss, dass ich alles verstehen muss und auch, dass ich mir alles merken muss. Und das hat bei mir so in Fülle irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also ich habe dann irgendwie immer viel weniger mitgenommen, wie jetzt, wo ich halt so diesen Blick aufs Relevante brauche. Aber weg von den Papers, vielleicht noch hin, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Arbeit gesprochen. Vielleicht können wir noch ein bisschen darüber sprechen, was wir sonst so machen zu dritt und wo wir hier gerade sind.
Genau, wir sind gerade im Sack-Wochenende im Süden Frankreichs in einer wunderschönen Gegend mit viel Sonne, wo wir uns das Arbeiten am Podcast, was schon ziemlich intensiv ist für uns alle, mal ein bisschen versüßen. Und wir haben schon mal so ein Sack-Wochenende gemacht, wo wir mal woanders hingefahren sind, unsere Technik dann in einem alpinen Chalet in den Schweizer Bergen aufgebaut haben.
Da war die Akustik super, da habe ich mich drüber gefreut.
Ja, das ist schon schön, wenn man so ein Projekt machen kann, wo man leidenschaftlich dran arbeitet und auch viel arbeiten kann, weil es eben Spaß macht, aber wo man dann auch eben flexibel ist und sagt, okay, lass mal ein Wochenende hier irgendwo in den Süden fahren und ein bisschen Sonne tanken und dann eben noch ein bisschen aufnehmen, produktiv sein, aber trotzdem ein bisschen was anderes haben. Das macht schon sehr viel Spaß.
Die Idee dazu war ja vor allem auch so ein bisschen Teambuilding oder Teamrebuilding zu machen, weil wir arbeiten ja schon viel zusammen. Wenn man sich dann halt eine Zeit lang mal nur sieht, immer im Kontext des Podcasts, dann kritisieren wir uns oft und versuchen uns oft zu verbessern. Und es ist dann manchmal nicht so ein ganz freundschaftlicher Umgang, beziehungsweise wir versuchen möglichst gute professionelle Kommunikation aufrechtzuerhalten. Aber dann ist es halt nicht angebracht, die ganze Zeit nur dumme Jokes zu machen. Und deshalb brauchen wir manchmal auch ein Wochenende, wo wir zwar produktiv sind, aber zwischendrin draußen auf der Terrasse frühstücken können.
Es ist eigentlich ziemlich witzig, weil als wir noch offiziell zusammen gearbeitet haben und einfach einen anderen Chef hatten und dann uns im Büro gesehen haben jeden Tag oder ein paar Tage die Woche und dann irgendwie gesagt haben, okay, das hier ist Arbeit, gut, hier reden wir vielleicht ab und an mal, aber hier machen wir halt sonst nichts und wenn wir uns treffen wollen für Spaß, dann machen wir das in der Freizeit. Da war das ganz anders, weil da haben wir uns viel seltener so in der Freizeit gesehen, aber dann war es halt auch nur Freizeit und dann haben wir plötzlich den Podcast angefangen und wir sehen uns jede Woche mindestens einmal und arbeiten dann aber immer und das ist dann so, dass die Freundschaft so ein bisschen, also ich will nicht sagen leidet, aber es ist halt nicht mehr so wie vorher. Es ist halt nicht mehr so wie vorher, dass man dann nur noch lustige, spaßige Sachen macht, wie Freunde das so tun, sondern dann arbeitet man plötzlich zusammen und hat halt dann ja nicht mehr so viel Zeit, wo man einfach mal in eine Bar geht und was trinkt. Und da haben wir dann irgendwann auch gemerkt, wir müssen das mal forcieren, dass wir einfach mal wieder was als Freunde so machen.
Und machen wir jetzt auch häufiger. Wir haben jetzt, ich glaube, in 2 Wochen haben wir wieder was geplant, wo wir zu allen gehen und was essen, füreinander kochen. Und auch sonst, ja, ich finde, wir machen das eigentlich ziemlich gut. Und ich muss sagen, also ich bin mich das zwar schon auch so ein bisschen gewohnt, dass ich mit Freunden zusammenarbeite. Ich habe mega viel so ehrenamtliches Zeugs gemacht, viele Events organisiert und so, wo ich mit Leuten zusammengearbeitet habe.
Ich dachte mal in der Schule putzen.
Himmelswille, nein. So freundschaftlich war das dann auch nicht. Aber ich finde es jetzt doch irgendwie auch, also es ist jetzt auch nochmal eine neue Erfahrung für mich, so intensiv mit Freunden zusammenzuarbeiten, so regelmäßig. Und ich mag das schon auch. Also, keine Ahnung. Ich sehe euch mehr als alle anderen Leute in meinem Umfeld. So, ich würde vielleicht, wenn ich eine Mitbewohnerin hätte, würde ich die mehr sehen, aber sonst habe ich nicht.
Ja, also das ist schon so, ich bin persönlich schon manches Mal so an mein Limit der freien Zeit gekommen, wo ich dachte, ich kann jetzt wirklich nichts anderes mehr machen. Und ich verstehe mich mit Nicole und Max halt richtig gut, deswegen kann ich das überhaupt. Aber das ist schon ein Riesen-Commitment, dieser Podcast. Und bei Nicole und Max ist es, glaube ich, sogar noch intensiver tendenziell, dass sie halt auch extrem viel Zeit aufwenden für diesen Podcast, der noch nicht wirklich so bezahlt wird oder nicht geregelt bezahlt wird. Und das ist schon ein Riesenprojekt, was wir da zu dritt machen. Da bin ich ziemlich stolz darauf, dass wir das 50 Folgen lang geschafft haben und auch erstmal weitermachen. Und ja, das ist dann natürlich auch was, wo man sich dann ab und an mal ein bisschen gönnen muss und dann auch ein bisschen abseits von dieser Arbeit zusammen ein bisschen Spaß haben muss.
Genau, an dieser Stelle können wir wirklich einfach mal wieder Danke sagen. Danke viel, vielmals, danke tausendmals, danke tausendfach an alle Hörerinnen und Hörer, die uns bisher unterstützt haben. Wir kriegen so viel positives Feedback, wir kriegen so viel liebe Ermahnungen, wir kriegen auch viele Folgenvorschläge, oder ich zumindest, also vor allem aus so meinem näheren Umfeld, der den Podcast hört. Da kriege ich ab und zu mal so, mach doch mal das oder mach doch mal das. Und ich meine, ich werte das immer als positive Verstärkung für den Podcast und ich freue mich immer enorm, wenn wir Feedback kriegen und Engagement kriegen und wenn wir einfach auch sehen, dass es wirklich einfach viele Leute gibt, die den Podcast hören.
Ja, das macht extrem Freude.
Genau, deswegen auch von mir nochmal ein ganz großes Dankeschön und wir freuen uns über euren Support jeglicher Art. Auch überlegen wir, neue Formen des Supports zu ermöglichen, zum Beispiel über Patreon, über ein Patreon-Projekt, wo wir uns auch freuen, wenn ihr Ideen habt, was wir für Bonus-Content machen könnten für Patreon oder andere Art und Weise, also zum Beispiel auch normale Folgenvorschläge. Da sind wir immer sehr glücklich, wenn wir hören oder sehen, dass Menschen unseren Podcast hören und sich damit befassen, Ideen haben und das generell einfach genießen.
Und an dieser Stelle könnte man vielleicht nochmal geballt zusammenfassen, wo man uns erreicht. Wir haben eine E-Mail-Adresse, sack@mailbox.org. Wir haben einen Instagram-Account, ein Sack voll Freude, da dürft ihr gerne in die DMs sliden. Wir haben TikTok @sack.der.podcast und wir haben YouTube, da weißt du vielleicht besser, Adrian, wie wir da heißen.
Auf YouTube heißen wir SAQ-Podcast. Ist leider so, dass wir nicht überall das gleiche Handle haben, aber wenn ihr Seldomly Asked Questions und im Zweifelsfall noch Podcast dazu eingebt, findet ihr uns eigentlich überall im Internet. Und darüber hinaus haben wir auch ein Linktree, linktree.ee, also.
Das ist so eine komische Link-Zusammensetzung.
Genau, das ist ziemlich brillant, aber auch komisch dann auszusprechen, aber linktr.ee/SAQ-Podcast. Da findet ihr alle unsere Social Media Accounts und auch unser Podcast-Blog, wo wir jede Folge veröffentlichen pro Woche.
Zum Abschluss könnten wir vielleicht noch sagen, normalerweise nehmen wir immer Seldomly Appreciated Queens auf zu den runden Folgen.
Nicht
und
immer.
Heute meistens, oder wir haben es jetzt zumindest schon ein paar Mal gemacht, aber heute ist es ja auf eine Art auch eine Seldomly Appreciated Queens Folge, da wir Nicole endlich mal dabei haben, ohne die der ganze Podcast nicht möglich wäre.
Genau.
Auch vielen Dank, Nicole.
Vielen Dank, Nicole.
Danke euch.
Falls euch das gefallen hat, könnt ihr das natürlich auch sehr gern kommentieren und sagen, mehr Nicole bitte. Und dann können wir uns Gedanken machen, wie wir häufiger mal solche Formate machen könnten.
Das ist so der Versuch, einen von uns zu ersetzen.
Am besten, es kann nur zwei geben.
Am besten so konkret wie möglich. Mehr Nicole, weniger Max. 5% weniger Max, 10% mehr Nicole.
Wenn ihr gerne mehr Nicole und Adrian reden hören wollt, dann
feel free.
Max vor Produzent.
Dann bedanken wir uns auch fürs Zuhören zu dieser Folge. Und ich glaube, es war ziemlich erfolgreich für das, dass wir zum ersten Mal zu dritt aufgenommen haben.
Genau.
Und es gibt wieder eine reguläre Folge nächste Woche.
Genau. Jetzt waren es sehr viele Dankeschöns, aber ich sage auch nochmal, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Tschüss.
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 Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Jetzt haben wir, der Helge Schneider hat mal einen Klingerton veröffentlicht, den wir nicht runterladen konnten. Das ist eben so gegangen. So geschrauben. Eine Minute oder so. Das ist auch so komplett eskaliert.